Herzlich willkommen bei Psycho trifft Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Wir sind Juit Brückmann und Kurt Neubersch. Wir sind Psychotherapeut und Coach. Und wir sind Geschwister, die hier jede Woche über die wichtigsten Themen aus der Praxis und dem Leben sprechen. Offen, authentisch und persönlich.
In der einen Woche sprechen wir kurz und knackig über eine Fragestellung, in der wir auch eure Hörerfragen mit einbeziehen. In der anderen Woche gehen wir ein Thema intensiver an und holen dazu auch gern mal Gäste mit an den Tisch. Kollegen, Experten oder Betroffene.
Und falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, uns gibt's nicht nur zu hören, sondern auch zu lesen. Ab sofort könnt ihr unser Buch Immer funktionieren, funktioniert halt nicht, im guten Fachbuchhandel oder online bei allen gängigen Portalen kaufen.
Darin sprechen wir über die alltäglichen Herausforderungen unserer Zeit und wie sie uns in die Überforderung treiben. Als Geschwister, aber auch als Psychotherapeut und Coach. Mit echten Fallbeispielen, hilfreichen Tools und persönlichen Anekdoten bekommt ihr also jede Menge geboten, das euch helfen soll, bei euch an und aus der Stressspirale rauszukommen.
So, nun geht's aber in eine neue Folge Psycho trifft Coach. Schön, dass ihr wieder oder zum ersten Mal dabei seid. Wir wünschen euch eine gute Zeit und spannende Unterhaltung.
Ja, schönen guten Abend, guten Tag, guten Morgen und herzlich willkommen an euch da draußen. Dass ihr erstmal schön, dass ihr alle wieder dabei seid und Lust habt auf eine neue Folge. Und Cordi, du hast es auch pünktlich geschafft. Ich freue mich.
Ja, gerade im Booster mal schnell hier in den Keller gefahren. Nein, genau. Ja, ich bin rechtzeitig hierhin, ohne Stau. Genau.
Super.
Ganz genau.
Super.
Ich freue mich.
Ja, man hört dich gut.
Freu mich.
Das ist super.
Ja. Das ist das Wichtigste.
Und vor allem, man sieht dich auch. Das ist auch ganz schön. Und heute Premiere. Ja. Also für die, die es nicht wissen, nochmal ganz kurz der Hinweis. Uns gibt's auch auf YouTube. Und heute könnt ihr nämlich auch Gäste von uns mitbekommen. Und das ist wirklich, wir freuen uns total, denn wir waren auch noch nie zu viert hier im Chat. Und die Gäste bringen zwei Themen direkt mit. Das eine ist, sie bringen eine sehr persönliche Geschichte jeweils mit. Das andere ist, die beiden sind auch Podcast-Kolleginnen. Denn bei uns sind Mia und Mika vom Podcast Soda Club. Erstmal schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen.
Hi.
Ja, herzlich willkommen.
Schön, dass ihr da seid. Schön, da zu sein.
Ja, schön, dass ihr es, wie gesagt, zu uns auch rüber geschafft habt in dem Podcast, denn was wir total schön finden, ist, mit euch mal darüber zu sprechen, was im Grunde macht denn eine Alkoholsucht aus? Und vor allem, was ich ganz wichtig finde, also ihr habt ja beide da eine, sag ich mal, Erfahrungsgeschichte, eine Leidensgeschichte, die ihr mitbringt. Und was ich so spannend finde, ist ja, dass ihr auch in eurem Podcast ja ziemlich aufmacht, auch, dass es einfach nicht immer nur der, soll ich sagen, der absolut exzessive Trinker ist, der dann am Ende da, bei dem es um eine Alkoholabhängigkeit geht, sondern natürlich auch da sehr viele Graustufen existieren. Und so ein bisschen die Frage natürlich auch ist, wie erkennt man das überhaupt und woran merkt man das vielleicht auch bei sich selbst? Denn was man natürlich festhalten kann, ist, wir kennen das alle, Alkohol gehört schon fast so teilweise zum guten Ton bei Feierlichkeiten oder wenn man jetzt auch das Gefühl hat, irgendwie man hatte einen schweren Tag oder es wird halt immer so, Alkohol steht immer in einem sehr positiven Blickwinkel, geht's immer eher so um Genuss, um Lebensfreude und Feiern. Und natürlich kann das nicht selten auch mal dazu führen, bei dem einen oder anderen die Grenze zu überschreiten. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf eure Geschichte, die ihr jeweils mitbringt und vielleicht uns mal so ein bisschen näher bringen könntet, wenn ihr darauf Lust habt. Übergeben wir jetzt an euch und ihr dürft erstmal euch vorstellen und damit starten. Warum habt ihr Soda Club gegründet, den Podcast? Und wie gesagt, was hat das Thema Alkohol, wie hat das den Weg in euer Leben gefunden sozusagen? Vielleicht, ihr dürft selber entscheiden, wer anfängt.
Okay, ich bin Mia. Hallo, schön hier zu sein. Also das Thema Abhängigkeit war in meinem Leben schon immer, weil ich in einer abhängigen Familie groß geworden bin. Also ich hatte sehr viele trinkende Familienmitglieder und es sind auch ein paar dran gestorben. Ein paar haben jetzt Gott sei Dank aufgehört mittlerweile zu trinken, aber Alkohol war eben immer in den Strukturen meines Lebens, meines frühen Lebens anwesend, weswegen ich auch meine eigene sich entwickelnde Abhängigkeit nicht so richtig, einfach nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Weil wenn man in einem abhängigen Umfeld aufwächst sozusagen, dann sieht man das einfach häufig nicht. Man ist dann so betriebsblind, ja. Ich habe dann die Verhaltensmuster beziehungsweise die Coping-Mechanismen meiner Familie einfach eins zu eins übernommen, wie das ja viel ist. Und für mich war eben Erwachsensein und Trinken praktisch synonym. Und irgendwann in meinen frühen 30ern, war mir dann schon endgültig klar, dass ich da kein gesundes Verhältnis zu habe, beziehungsweise keine Beziehung, die mich glücklich macht. Es war keine Beziehung, die gut für mich war, das wusste ich. Und dann habe ich damit aufgehört.
Sag mal, was ist die kurze Geschichte?
Die kurze Geschichte. Sehr gut. Gut, Hut ab.
Damit kommen wir hier schnell durch, das ist doch gut. Aber wahrscheinlich mir muss es doch irgendwie, und ich glaube, das ist ja wahrscheinlich auch so der springende Punkt, ne, erstmal zu erkennen, wann geht es denn über diesen normalen Genuss denn hinaus und woran hast du denn auch so festgestellt oder wann war denn der Punkt da, als du gemerkt hast, okay, irgendwas stimmt hier nicht und auch den Blick auf deine Familie gerichtet hast?
Also ich glaube, dass der größte Fehler oder das, was einen am längsten davon abhält, sich selbst zu helfen, ist es als eine Linie zu betrachten, die man überschreiten kann und einen Punkt, den man erreichen muss. Das ist, glaube ich, was zur Folge hat, dass so viele Leute so lange mit so einem Problem leben, ohne sich Hilfe zu holen, dass sie immer denken, irgendwo muss es eine Linie geben zwischen all diesen trinkenden Menschen, die ich kenne, und diesem Alkoholikerbild, was ja ganz extrem ist. Also das Bild von Alkoholismus ist ja ein männlicher, alter Trinker, der alles verloren hat, der schon eben irgendwie rote Nase hat und einen komischen Körperbau und der morgens Wodka trinkt und so. Das ist ja so das Bild, was man hat. Das ist aber das ist von der Häufigkeit her, das ist nur ein Fragment der abhängigen Leute, die an diesen Punkt überhaupt kommen. Und das ist aber diese Grenze sozusagen, die man sucht, wenn man an sich selbst ein Problem feststellen will. Deswegen stellt man sich nicht die richtigen Fragen. So, man stellt sich nicht die Frage, wie geht's mir eigentlich? Was brauche ich eigentlich? Was könnte in meinem Leben besser laufen? Bin ich vielleicht getrieben oder denke ich da sehr viel drüber nach, so viel, dass es mich belastet über das Trinken? All diese Fragen könnte man sich stellen, aber man stellt sich eigentlich immer nur diese eine, wo ist diese Grenze und habe ich sie schon überschritten? Und das ist aber nicht produktiv. Und das habe ich irgendwann verstanden, glaube ich. Aber das war natürlich ein Prozess, weil das ist immer ein Prozess. Es ist nie so ein, also es wäre schön, ne, wenn es so ein Punkt wäre. Wenn es so wäre, dann kam dieser Tag und da ist es mir dann plötzlich aufgegangen und so. Aber das ist nicht so. Es ist ein ganz langsamer, schleichender Prozess, es ist dann dein Leben. Also das ist in dein Leben eingewoben irgendwann, ne? In deinem ganzen Denken. Und deswegen ist es so schwer, das zu sehen.
Aber wie hast du es dann gesehen? Ich finde, du hast es gerade ja ganz gut auf den Punkt gebracht, auch, dass man sich die Fragen stellt, wie geht's mir eigentlich? Ne? Was ist es so, das Leben, was ich leben will? Und welche Themen spielen hier eigentlich gerade eine große Rolle und ziehen mich vielleicht sogar runter und ich merke das gar nicht so unbedingt. Woran hast du es denn auch vielleicht so konkret? Kannst du das, also natürlich, also ich glaube, was ich jetzt auch mitgenommen habe aus deiner Antwort ist, dass es sehr individuell ist, ne, dass man das, glaube ich, auch nicht jetzt so pauschal anwenden kann auf alle. Aber wie war es denn für dich? Also hast du Lust, uns da ein bisschen mehr mit reinzunehmen, ganz konkret? Also was hat sich da so bei dir einfach gezeigt, ne? Oder was musste passieren, damit es mehr an die Oberfläche kommt, dass irgendwas nicht richtig gut läuft?
Ich habe gemerkt, dass mir der Alkohol sehr wichtig ist, dass er mir so wichtig ist, dass ich darüber anfange, so viel nachzudenken wie über meine Beziehungspartner, dass ich anfange, Entscheidungen zu treffen um den Alkohol herum. Also, dass ich irgendwo hingehe, weil da Alkohol ist, oder irgendwo nicht hingehe, weil da keiner ist. Dass ich ich hatte Blackouts, also ich habe so Teile von Abenden vergessen, musste dann häufig mal, oder vielleicht auch nicht so häufig, aber musste ich auf jeden Fall irgendwie Scherben aufkehren von Sachen, die ich irgendwie gesagt habe zu Freunden oder irgendwelche Nachrichten, die ich verschickt habe oder so. Ich war oft genug verkatert, ne? Also ich habe nicht jeden Tag getrunken, aber ich habe oft genug mehrmals die Woche Kater gehabt, die mich sehr runtergezogen haben, auch irgendwann psychisch. Also die waren dann halt irgendwann nicht mehr nur körperlich so, sondern auch, die haben mich dann einfach in so eine dunkle Weltsicht gezogen, die Karte. Und ja, ich habe halt gemerkt, ich bin da in so einer Dynamik, die immer mehr an mir zerrt und immer mehr Energie verlangt und immer mehr einfach mich beherrscht. Und ich habe gemerkt, mir ist die Leichtigkeit einfach verloren. Also diese Idee von, wie man normal trinkt, ne, dass man so ein schönes Glas Wein zum Abendessen trinkt und so und dann aufhört, weil dann ist es genug, weil dann merkt man ja die Wirkung schon und dann reicht's ja auch schon, weil man will ja dann auch nicht raustrinken und so. Und diese Leichtigkeit, die konnte ich einfach nicht herstellen und konnte ich auch wirklich lange nicht herstellen. Also die gab's vielleicht mal irgendwann, als ich Teenager war, aber eigentlich war die Leichtigkeit schon in meinen 20ern so dahin.
Was meinst du damit? Darf ich da mal nachhaken? Was genau meinst du damit? Also,
na, dieses, man denkt ja, so ein normaler Trinker, eine normale Trinkerin, die, das sind ja Genusstrinker, so heißt es ja, ne? So Genusstrinker, die wegen des Geschmacks von Wein, so zum Essen, so ein schönes Glas Wein trinken und dann damit aufhören. Oh ja, und dann auch aufhören, darüber nachzudenken. Oder halt die nicht mehr wollen als ein Glas Wein. Und so Leute, ich wusste immer, das ist irgendwie cool, wenn man das kann, aber ich konnte das halt nie. Ich habe dann halt immer die Flasche ausgetrunken. Oder okay. Vielleicht manchmal auch nicht, ne? Aber das, dieses leichte, so, ach, ich merke gar nicht, ob da jetzt Wein ist und mich interessiert das gar nicht irgendwie so richtig doll, ob da jetzt auf dieser Party getrunken wird oder nicht. Das hatte ich halt nicht. Das war schon immer ein zentrales Thema. Das war wichtig. Es war nicht leicht. Es war kein leichtes Thema. Es war, ja, wichtig. Es war sehr wichtig für mich.
Jetzt verstehe ich, was du mit leicht meinst. Okay, alles klar. Mhm. Und dann meintest du, dann war es auch so, also was hatte das dann für eine Motivation für dich, wenn ich das so fragen darf? Womit hast du Alkohol verbunden? Also jetzt mal, es kann ja sowas sein, du meintest gerade Genuss, ne? Womit hast du es verbunden? Mit, die Welt um dich herum vergessen, Lebensfreude, was waren da vielleicht für Mechanismen am Werk?
Wechselnde Sachen, ganz unterschiedliche Sachen. Also ich hab das benutzt, um mehr zu fühlen, um aufregender zu sein, um ein aufregenderes Leben zu haben, um wilder zu sein, um cooler zu sein, um länger durchzuhalten, um auch so ein romantisches Bild so ein bisschen. Also es war schon auch so dieses trunkene Künstlerperson, die so irgendwie, oder auch Schriftstellerei. Ich schreibe ja auch, habe immer schon geschrieben und auch das Schreiben zu so einem Glas Wein, das gehörte für mich immer in so einen Bereich so von so romantischer Verklärung. Also all diese Sachen waren Teil davon.
Womit wir ja eigentlich schon beim großen Thema Identität sind, ne, was ihr auch in eurem Podcast, ich glaube sogar in der letzten Folge oder halt genau angesprochen hattet, jetzt zu Beginn des Jahres auf jeden Fall, dass es natürlich auch immer so die Frage ist, wie sieht man sich, ne? Wie empfindet man sich als Person? Und genau, was du auch sagtest, wenn du schon so natürlich in der Familie groß geworden bist, wo auch Alkohol immer eine Riesenrolle gespielt hat, dann, ne, und du das, wie du schon sagtest, dann so als Modell mitgenommen hast, davon, was es bedeutet, erwachsen zu sein. Und dann auch noch natürlich dieses Bild von dir vielleicht im Kopf hattest, okay, so gerade, und das finde ich auch, dieses gerade dieses ganz Kunstthema, ne, wird ja häufig mit so Drogen assoziiert und Rauschmitteln oder genau, so dieses Sinneserweiternde, ne? Und dann, ne, wie war es dann? Also vor allem, was ich mich noch frage, ist, was, wo du uns vielleicht mal kurz reinholen könntest, ist, wie sah denn dein Leben so aus, Mia? So die äußeren Umstände, also beruflich und ne, was waren denn da so aktuelle oder in dem Moment die Themen?
Also ich habe Design studiert in Berlin. Also ich war schon, wo du sagst, ne, mit künstlerisch, ich war schon in so einer Welt, wo eigentlich, ja, die halt voll war von Creative Types sozusagen. Und von, ich habe ganz lange in meinem Studium in Bars gearbeitet, im Nachtleben. Und da ist natürlich auch immer Alkohol sehr, sehr prominent mit dabei. Und das war so in meinen 20ern mein Leben eigentlich ein sehr, ja, also klischeehaftes, kreativer Beruf. Ich habe dann angefangen, selbstständig zu arbeiten, auch parallel zum Studium schon. Und habe dann eben angefangen, in diesem kreativen Bereich zu arbeiten und hatte sehr viel Spaß. Ich hatte lange sehr viel Spaß. Und dann in meinen 30ern, ja, da habe ich ernsthaftere Jobs gemacht. Ich habe mehr Geld verdient. Ich habe weniger Freunde gehabt, die exzessiv leben, sondern eher natürlich irgendwie Freunde, die dann anfangen, ein bisschen bürgerlicher zu sein, Familien zu gründen und so erwachsen zu sein einfach, ne? Und ich wurde auch erwachsener. Und ich habe dann dieses Wein zum Essen Ding. Der schmeißt sich weg. Ich habe dann dieses Wein zum Essen Ding ausprobiert. Ne? und Ja, was ist dann passiert? Ich habe das Trinken war einfach weniger Show, ne? Es war weniger Show und einfach viel mehr Normalität. So, ich bin nicht mehr so viel ausgegangen, habe deswegen einfach stattdessen bei irgendwelchen Abendessen mit Freunden getrunken oder meinetwegen auch alleine, wenn keiner da war. Natürlich nicht so häufig, dass ich mir hätte eingestehen müssen, dass ich damit ein Problem habe, aber schon auch manchmal. Und das machen ja die anderen Leute auch so. Und ja. Es ist dann ganz schleichend, langsam und schleichend immer ruhiger geworden und immer mehr mit dem Trinken. So, also eigentlich nach außen hin würde ich sagen, ist mein Leben unauffälliger geworden. Und mein Trinken hat mich aber immer mehr belastet. Weil es dann auch irgendwann, wie würde ich sagen, depressive Zustände hervorgerufen hat. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eine Depression hatte, aber ich würde schon sagen, mein Leben ist irgendwie, das hat sich immer mehr verdüstert. Es hat sich langsam und schleichend immer mehr verdüstert.
Und was du wahrscheinlich auch versucht hast, dann wieder so ein bisschen auszublenden durch den Alkohol vermutlich, oder?
Ich weiß nicht. Also ich würde eigentlich nach wie vor nicht wirklich sagen, dass ich gegen meinen Schmerz angetrunken hätte. In dem Stadium war ich, glaube ich, noch gar nicht so. Das war alles noch so in so einem Bereich, wo ich hätte nicht aufhören müssen. Ne? Also ich wurde noch nicht angesprochen, es wurde sich noch keine Sorgen gemacht um mich. Ich habe auch alles noch gehabt, ne? Ich habe funktioniert, also es war nicht so ganz doll schlimm, nur so ein bisschen schlimm. So, und dieses gegen Schmerz antrinken, ja, das habe ich eigentlich, das würde ich nicht so sagen, dass es schon so war. Das wäre wahrscheinlich irgendwann so gekommen. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich aufgehört habe, war ich noch in so einer Zone, wo das noch nicht ganz so außer Kontrolle aussah, ja.
Also man könnte sagen, ich höre raus, dass du die immer eine Instanz, in die aktiv war, die das überprüft hat, inwieweit ist es noch so zu tolerieren. Und ab wann ist es echt zu viel? Oder so nach dem Motto, jetzt ist es echt Stopp. So, würdest du sagen, es gab sowas wie so eine, für dich so eine gefühlte Grenze?
Ja, das sucht man. Man sucht diese Grenze. Also du suchst die Grenze jahrelang. Ich habe sie jahrelang gesucht. Ich habe jahrelang das mit mir verhandelt. Also bestimmt, es fing an mit Anfang 20 und es endete dann mit der Abstinenz mit Anfang 30. Also grob würde ich sagen, diese 10 Jahre habe ich diese Grenze gesucht. Und die Grenze hat sich natürlich immer weiter verschoben, ist ja klar, ne? Also als ich in den Bars gearbeitet habe, war die Grenze weiter weg, weil alle um mich rum haben ja auch getrunken und das ist ja normal und das gehört zum Job dazu und so weiter. Und dann kommt die Grenze aber irgendwie näher, wenn dann jemand stirbt im Umfeld an dem Alkohol. Man denkt sich so, ist ja schon irgendwie die gleiche Substanz, die ich da trinke, auch wenn ich noch nicht so weit bin und so. Und die Grenze, das ist halt so eine Fata Morgana, die ist, was man will. So, wenn man sich gerade gut fühlt und sich denkt so, ach, guck mal, ich bin gerade irgendwie verknallt und mein Leben sieht doch ganz gut aus. Ich habe diesen neuen Job gekriegt und alles ist cool. Kann ich ja trinken, ist doch alles super. Funktioniert doch alles. Und wenn man dann aber irgendwie einen schlimmen Kater hat und vielleicht sonst noch irgendwas passiert ist, Trennung, und man sitzt dann irgendwie alleine zu Hause und trinkt seinen Wein und das sieht alles nicht mehr so cool aus, dann denkt man sich schon eher, vielleicht ist es doch problematisch. Aber das ändert sich halt dauernd mit dem eigenen Gefühlszustand auch. Ne?
Mhm. Ja. Was war es denn dann, Mia? Was würdest du sagen, also was hat aber dann trotzdem dazu geführt? Oder wie hast du es auch geschafft zu sagen, und jetzt, so geht's nicht mehr weiter, ich muss jetzt für mich die Grenze ziehen?
Also ich habe kapituliert. Kapitulation ist ein großes Thema in dieser Nüchternheits-Community. Das ist auch der erste Schritt von den anonymen Alkoholikern, Kapitulation. Das ist dieses Eingeständnis, letztendlich das Eingeständnis, dass man es einfach nicht mehr selbst entscheiden kann. Das Eingeständnis, dass man dem gegenüber machtlos ist, dass man, egal was man tut, seine eigenen Regeln nicht einhalten kann. Und dass man da einfach, ich hatte so oft mir gesagt, so, ich trinke weniger, ich trinke heute nicht, ich trinke morgen nicht, ich trinke bei diesem jeden Ereignis irgendwie nur 3 Wein, dann waren es aber doch 5 und so, dass ich mir selber nicht mehr glauben konnte. Dass ich selber einfach mir selbst 100-mal bewiesen habe, so, okay, ich bin hier nicht der Boss, so, sondern das andere ist der Boss. Ja. Und dann gab's einfach irgendwann einen Moment, wo ich eingebrochen bin, wo ich dann eines Nachmittags mir gedacht habe, so, okay, ich gehe jetzt mal zu AA und guck mal, ob die da vielleicht bessere Antworten haben als ich. Und das hatten sie Gott sei Dank.
AA ja. ist was? Kannst du
Alcoholics erklären, Anonymous? Ist,
weil das glaubt und so.
Ja, AA ist Alcoholics Anonymous, ein amerikanisches Selbsthilfeprogramm, was auch in Deutschland sehr groß ist, die anonymen Alkoholiker. Ja, genau. Kurz AA oder AA. Hm. Genau. Ja, da bin ich dann aufgeschlagen im August 2017 in meiner Gruppe um die Ecke, wo ich immer noch hingehe. Und habe mich da hingesetzt und ein bisschen zugehört und gehört, dass es anderen Leuten auch so geht, dass ziemlich viele Geschichten sehr ähnlich klingen. Und dann habe ich gemerkt, so, okay, das ist vielleicht meine Gang.
Hm. Ja. Also du wurdest im Grunde in dem Gefühl dann bestätigt, ne, dass das wirklich doch mehr oder weniger ein Problem ist, ne?
Ja, na klar. Und das ist ja auch, also das ist ja auch immer das Verrückte, ne, dass man selber irgendwie von außen die Antwort haben muss, ist es jetzt ein Problem, weil du, es ist ja offensichtlich eins. Für dich ist es ja eins, wenn du dir die ganze Zeit diese Fragen stellst, so, habe ich jetzt schon ein Problem oder natürlich ist es dann eins. Also, ne, du bist vielleicht noch lange nicht körperlich abhängig, du brauchst keine Entgiftung und so, aber natürlich hast du ein Problem mit deinem Trinken. Das merkst du ja, weil sonst würdest du ja auch nicht permanent darüber nachdenken. So, und das machen die Leute nicht deswegen, weil das einfach so unglaublich stigmatisiert ist. Weil das einfach niemand sein will. Ne? Weil keiner will Alkoholikerin sein. So, das ist der Grund, warum da so ein Widerstand ist.
Ja. Das finde ich auch, weil auch so ein, ehrlich gesagt, so noch so ein schlechtes Bild einfach auch damit verbunden ist, ne? Von wie ein Alkoholiker oder eine Alkoholikerin aussieht, ne? Ja. Das finde ich auch ganz schlimm eigentlich. Und vor allem, dass die Dunkelziffer einfach so groß ist. Kannst du dich denn noch, Mia, weil ich gerade das noch so spannend finde, auch bei deiner Geschichte so zu sein, kannst du noch dich zurückerinnern, was so die ersten Reaktionen und Impulse waren, als du in einem Meeting das erste Mal dann auch saßt?
Das war ganz toll. Das war ein Gefühl von sehr großer Entspannung und Erleichterung. Die Menschen in so Meetings sind extrem freundlich, sind extrem freundliche Leute, die sehr sanft zu einem sind, weil sie wissen, wie viel Kraft es einen kostet, dahin zu gehen. Weil das macht keiner leichtfertig, ne? Da geht man in der Regel in einem Zustand großer Angst und man ist am Ende seiner Kräfte so. So schlägt man da in der Regel auf und die Leute wissen das und die nehmen einen dann und weben einen dann ein in so ein Netz aus Freundlichkeit und Support und so und die sagen dann so, du musst gar nichts machen, setz dich hier hin, iss mal hier einen Keks, trink mal ein bisschen Kaffee, hör ein bisschen zu und so. Und dann hörst du dir halt die Geschichten an und denkst dir so, ja krass, also ich bin nicht die Einzige, die heimlich nachts irgendwelches Leergut entsorgt, damit irgendwelche Nachbarn, die sie eigentlich gar nicht kennen, das nicht mitkriegen. Oder die, keine Ahnung, in unterschiedliche Supermärkte geht, damit sich die Kassierer nicht irgendwas denken. was man, oder die halt dem Kassierer im Supermarkt irgendwie erzählt, so, ja, ich habe heute eine Cocktailparty, deswegen kaufe ich das, als würde das irgendwen interessieren. So, ich bin nicht die Einzige, die das macht, sondern das ist ein Ding. Das machen total viele Leute. Und das ist sehr, ja, das ist einfach mega schön, dieses Gefühl zu haben und dann auch zu wissen, so, okay, andere Leute haben das geschafft, aus diesem Quatsch rauszukommen. Und ganz unterschiedliche Leute haben das geschafft, ne? Also du musst keine besonderen krassen Disziplinfähigkeiten haben oder besonders willensstark sein oder so, sondern du kannst es auch hinkriegen, wenn du ein ganz normaler Mensch bist und vielleicht auch sogar ein bisschen chaotisch und dich für nicht so diszipliniert hältst. So. Ja.
Das finde ich jetzt, ne, das ist ja jetzt im Grunde genommen schon so langsam, finde ich auch dann interessant, was hat denn dann auch dir überhaupt ermöglicht, trocken zu werden und auch trocken zu bleiben. Weil ich glaube, das ist ja für die meisten das Allerschlimmste, ne? Dieses Trockenbleiben auch. Wie hast du das geschafft? Wie sah dein Weg aus? Oder was würdest du auch sagen, was waren vor allem die großen Themen oder Blockaden da auf dem Weg, die du auch links und rechts mitbekommen hast? Ne? Da kann ja Mika ja auch gleich nochmal was zu erzählen. Was war denn aber so entscheidend an dem Weg oder wie sah der halt aus?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man, also das Erste, was hilfreich ist und was einen so trägt über die ersten komischen Wochen, ist, dass man sich eine Community sucht, glaube ich. Also zu Meetings gehen ist eine total gute Idee, das empfehle ich immer allen. Stoisch, obwohl ich weiß, dass ganz viele Leute da Abwehrmechanismen haben, aber eine Gruppe zu finden und sei es auch nur eine Handvoll Leute, die das Gleiche durchgemacht haben, die sich da drin auskennen und die wissen, wie es einem geht, das ist Gold wert. Also das auf jeden Fall ist super, super hilfreich. Und dann muss man einfach sich selbst brainwashen. Also man muss sich einfach damit beschäftigen. Man muss darüber nachdenken, man muss darüber lesen, man muss schreiben, ist super, Gedanken aufschreiben. Das ist sehr therapeutisch, kann es sein. Und einfach jeden Stein umdrehen. So, vielleicht auch ein bisschen wütend werden auf die Gesellschaft. Das hat mir auch immer sehr geholfen, ne? Diese alkoholgetränkte Gesellschaft, die uns allen irgendwie diesen Shit verkauft, diese Lüge, dass das irgendwie keine Droge wäre und dass das total normal ist, wenn man das trinken kann und so. Das ist einfach nicht so. Und diese Wut darüber, über diese gesellschaftliche Konstruktion, das hat mir auch sehr geholfen. Also es war auch schon sehr, sehr großer Faktor. Und dann muss man halt langfristig das zu seiner Identität machen. Man muss das Schöne am Nüchternsein sehen, lernen und das ausbauen. Mhm. Und ja, und das ist so die, ja, das ist so die, dann fängt die Arbeit halt an, ne? Dann fängt die Persönlichkeitsarbeit an, also zu erkennen, wer man ist und was man eigentlich will und so. Und dann, ja, also das ist halt ein ständiger Prozess. Man ist ja auch nie wirklich fertig. So.
Und vor allem, was ich jetzt so interessant finde, ist auch, wie hast du es geschafft von diesem Bild, von dieser Identität, ohne dass es jetzt hoffentlich zu persönlich wird, das kannst du natürlich dann auch sagen, zu einem neuen Bild zu finden, ne? Und falls du so weit gehen willst, uns vielleicht auch zu erklären, ja, wie du diese Transformation geschafft hast und wohin du die geschafft hast, ne?
Also, wenn man sucht, dann findet man, glaube ich. Also ich hatte schon immer Bilder von Klarheit, also positive Bilder von Klarheit und Reinheit in mir. Also das ist immer auch schon mitgelaufen. Das ist jetzt nicht so, dass das nie da gewesen wäre. Ich habe schon immer so davon fantasiert, von zum Beispiel Minimalismus. So, oder ich fand immer schon so toll, so japanische Mode aus Leinen, es ist alles so weiß und schwarz und ganz klar und ganz rein und so, und dieses Bild von jemandem, der auch so lebt, so in so großen hellen Räumen mit wenig Möbeln und der nur Wasser trinkt und einen scharfen Geist hat, so, das fand ich schon immer auch ein sehr schönes Bild. Und das ist ja immer parallel gelaufen zum ich bin die romantische französische Rotwein trinkende Frau, so. Also das und das muss man dann einfach ausbauen, ne? Man muss halt diese Alkoholbilder, diese Romantisierung, das muss man enttarnen und sehen halt, dass es Quatsch ist, dass es Bullshit ist, dass es nicht schön ist, dass es nicht romantisch ist und dass man da auch nicht irgendwie einen besseren Teint von kriegt oder so. Und man muss eben diese diese schönen Bilder der Klarheit einfach feiern und sich, keine Ahnung, in die Wohnung hängen oder keine Ahnung. Also ich habe zum Beispiel auch einen Minimalismus-Trip gehabt. Ich habe meine ganze Wohnung weiß gemacht und alles gestrichen und alles ausgemistet und so, um dieses Umfeld auch zu schaffen, was sozusagen meinen inneren Zustand so spiegelt. Und das ist auch total toll. Also das hilft, das macht dann auch in der Situation total glücklich.
Toll, toll. Erstmal.
Ich hätte noch eine Anfrage. Mich würde interessieren, hast du es eigentlich überwiegend alleine gemacht oder würdest du sagen, hattest du neben den Selbsthilfegruppen noch ganz andere, sagt man, Unterstützung, Helfer? Also zum Beispiel im sozialen Bereich oder so, Familie? Nur wenn du möchtest, wenn du reden möchtest.
Ja, also ich hatte einige Säulen. Ich hatte echt Glück. Also ich habe das auf viele Beine gestellt sozusagen. Ich hatte eben die AA-Gruppe, zu der ich dann auch wirklich jede Woche gegangen bin. Mhm. Dann habe ich sehr viel gelesen. Also es gibt wirklich viel Literatur zu dem Thema. Zum Beispiel Nüchtern von Daniel Schreiber, das wir immer wieder empfehlen. Das ist so ein Klassiker, wo sich auch jeder, glaube ich, wiederfinden kann, der noch nicht an diesem dramatischen Punkt angekommen ist, sondern eher noch so im normalen Bereich.
Also für alle, die jetzt zuhören, ihr könnt das alles in den Shownotes auch nachlesen. Das sieht man immer unter der Folge. Ist das dann nochmal in Textform? Kann man sich das nochmal anschauen?
Ja, und was war noch? Meine Familie, ja, da hatte ich auch Glück, weil ich habe ja vorhin erzählt, meine Familie ist eine trinkende Familie, und aber schon bevor ich aufgehört habe, haben einige Leute aus meiner Familie aufgehört zu trinken, und die waren dann schon sozusagen auf der anderen Seite, und mit denen konnte ich dann auch da einfach irgendwie nächtelang drüber reden und so. Das war schon auch sehr hilfreich.
Schön.
Also das würde ich immer sagen, so Bücher, Podcasts natürlich. Es gab zu dem Zeitpunkt noch keine deutschen. Das ist ja jetzt Gott sei Dank anders. aber es gab schon 2017 ziemlich viele amerikanische Podcasts zu dem Thema, auch von Leuten, mit denen man sich identifizieren konnte. Die habe ich auch mir gebinged, diese Podcasts. Also ich habe praktisch die ganze Zeit immer nur nüchtern Podcasts gehört. Bücher darüber gelesen und darüber geredet letztendlich. Ich habe sehr viel darüber auch geredet und geschrieben.
Das heißt, du bist da auch offen, bist du da offen mit umgegangen von Anfang an?
Ja.
Oder?
Okay. Ja, ich habe das ziemlich schnell, also ich habe das innerhalb von 3-4 Wochen habe ich das allen Leuten gesagt. Und ich habe innerhalb von, ich glaube, 4 Monaten angefangen, darüber einen Blog zu schreiben. Weil ich halt einfach gesehen habe, ich habe sehr schnell gesehen, so okay, das Stigma ist riesig, es gibt aber total viele Leute, die mit diesem Thema ein Problem haben und die wissen nicht wohin, und ich habe gesucht in Deutschland, so ich habe Hashtags ausprobiert, ich habe nüchtern den Hashtag bei Instagram eingegeben, wie blöd, ich habe nichts gefunden, es gab einfach nichts, und ich dachte so krass, aber wir sind doch total viele, wo sind die denn, was ist denn los? Und ich habe mir von Anfang an irgendwie gedacht, so das ist nicht gut, das muss ich ändern, muss ich schnellstmöglich ändern.
Und ich glaube, da hat sich auch schon viel getan, ne? Ich glaube, da sind jetzt auch viele, die da echt nach vorne gehen und damit rausgehen, und unter anderem ja auch ihr mit eurem Podcast Soda Club, den wir jetzt hier an der Stelle wirklich nochmal erwähnen wollen, weil ihr macht da echt so einen tollen Job, und den können wir wirklich hier gerade an der Stelle nur jedem ans Herz legen, der damit irgendwie ein Thema hat. Mir erstmal an der Stelle schon mal eine riesengroße Bewunderung und Respekt für deinen Weg und was du da geschafft und geleistet hast. Ich denke mal, das war wahrscheinlich nicht ohne. Und danke natürlich auch, dass du die Geschichte so aufgemacht hast hier bei uns. Ich würde dann gerne, wenn das okay ist, zu dir kommen, Mika, und vielleicht hast du Lust, genau das auch mal so zu erklären, was bei dir eigentlich, wie das bei dir angefangen hat und warum das zu einem Thema wurde.
Ja, also ganz viele Sachen sind total ähnlich wie bei mir. Also ich habe früh angefangen zu trinken. Alkohol war mir nie egal. Es war mir eigentlich von Anfang an wichtig. Und ich habe auch schon als Teenager das ganz gut gefunden, mir die Lichter auszuknipsen. So, das war irgendwie, ich fand das gut. Und ich war viel auch, also in Beziehungen zum Beispiel auch mit Typen, die auch einfach ein bisschen älter waren als ich, die, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen, ich nenne das so das erwachsene Trinken, also halt nicht mehr sozusagen dieses jugendliche Lichter ausknipsen, sondern so man trinkt, macht sich abends eine Flasche Wein zusammen auf dem Sofa auf oder so. Auch das fand ich gut. Und es, ich glaube, ich habe angefangen, diese Tests zu machen. Bin ich Alkoholiker? Ja, nein, vielleicht. Genau wie Mia habe ich nach dieser Grenze gesucht. Es gibt ja so, es gibt diesen so einen Running Gag in der Szene, dass so, naja, wenn du anfängst, diese Tests zu machen, dann ist das so wahrscheinlich ein Problem, weil die Leute, die diese Tests nicht machen, die zeichnen sich halt dadurch aus, dass sie sich darüber einfach keine Gedanken machen. So, ob sie jetzt zu viel trinken, ob sie schon über diese Grenze drüber sind, dass sie schauen, ob sie im Vergleich zu anderen Leuten mehr trinken, ob sie da irgendwie im Rahmen sind, dass sie ihren eigenen Konsum beobachten. Und das heißt, sozusagen an der Stelle war einfach, würde ich sagen, auch einfach rückblickend betrachtet, war einfach mein Problem, was ich dann natürlich mehr und mehr auch ausdifferenziert hat, ja, einfach schon ziemlich früh angelegt. So, ich habe auch was Kreatives studiert und habe dann auch mal, hatte so eine Angststörung, wegen der ich dann auch in einer Verhaltenstherapie war, dann so depressive Phasen und so, und habe tatsächlich über vieles davon auch gesprochen, auch relativ offen gesprochen im Freundeskreis und so, oder natürlich auch mit der Therapeutin, die ich da damals hatte. Über Alkohol habe ich nie gesprochen und das war damals schon Thema und ich habe damals schon kritisch getrunken in Mengen, die eigentlich, die offensichtlich zu viel waren. So. Und eben genau mit dieser, ja, genau mit dieser Kontrollinstanz im Kopf, die da immer mitgelaufen ist. Und weil ich habe nie übers Trinken geredet. Und das ist auch was, was mich jetzt, wo ich bin jetzt so ein bisschen über 2 Jahre bin ich nüchtern. Und das ist auch was, was mich so ein bisschen umtreibt, ist, warum habe ich über alles Mögliche geredet, aber darüber nicht? Ich hatte das Gefühl, mir fehlen da die Worte. Ich habe da keinen Zugang dazu. Das ist so stigmatisiert, es ist so tief verwurzelt, diese Scham über das eigene Trinken, die Scham darüber, dass man es irgendwie nicht auf die Reihe kriegt. Natürlich auch die Angst, wenn ich meine Scham öffentlich mache, was sagt das dann über mich? Heißt es dann, dass ich aufhören muss? Weil das will man ja nicht, weil das Problem daran, mit dem Trinken aufzuhören, ist ja, dass man nicht mit dem Trinken aufhören will. Das ist ja das ganze Problem. Sonst hätte man ja das Problem nicht. So, das ist immer, da beißt sich immer so die Katze selbst in den Schwanz in dieser zirkulären Logik, in der man dann drin steckt, ne? So, ja, aber dann hör doch einfach auf. Ja, ich will aber weiter trinken. Ja, aber das heißt ja, dass du vielleicht ein Problem hast. Nee, ich habe aber kein Problem. Also, so. Hm. Also, das heißt, diese Sprachlosigkeit.
Darf ich kurz? Ja. Ich verstehe das so, Mika, als will man eine Bestätigung dafür, dass man halt noch nicht an der Grenze ist, ne? Genau. Als will man einfach nur die ganze Zeit hören, nee, ist alles gut, mach ruhig weiter.
Aber gleichzeitig, wenn du das hörst, weißt du ja auch, dass es nicht stimmt. Irgendwas in dir drin weiß, das stimmt nicht. Eigentlich ist es nicht okay. Und das ist so ein, ich bezeichne das gerne als so ein Monster, das so in der Peripherie nur existiert. Dass so immer, wenn man so aus dem Augenwinkel guckt, dann ist es da und du weißt eigentlich, dass es da ist, aber du willst es nicht anerkennen. Und eine Möglichkeit, dieses Monster halt aus dieser Peripherie rauszuziehen, ist eben eine Sprache für sich selber zu entwickeln und zu lernen, wie man darüber reden kann und wie man mündig werden kann sozusagen. Und dieses, das ist auch ein Aspekt für mich, für diesen Podcast, ist dieses Mündigwerden, rauszufinden, was hat diese Abhängigkeit für mich bedeutet, worin bestand die, woher kommt die und wie kann ich darüber reden, so dass es meinem eigenen Erleben entspricht. Weil das ist ja auch, wenn man dann anfängt zu googeln, ne, sagen wir mal, du hast so ein, irgendwie so ein Alkoholproblem an dir diagnostiziert und fängst dann an, rum zu googeln. So, die ersten Sachen, die du findest, da geht's dann um Alkoholentzug, dann geht's um Delirium Tremens, dann geht's irgendwie um die Alkoholiker, und Alkoholiker will man ja eh nicht sein, und irgendwie habe ich nichts gefunden, was tatsächlich meinem inneren Erleben entsprochen hat. Was für mich das greifbar gemacht hat, was eigentlich mit mir passiert. Und das ist ein Aspekt, der, weshalb ich das so wichtig finde, dass eben Betroffene auch öffentlich darüber sprechen und eben auch nicht nur anonym sind, so toll ich die anonymen Alkoholiker inzwischen finde, das war auch nicht immer so, ist eben, dieses innere Erleben öffentlich zu machen. Weil du hast natürlich diese, diese diagnostischen Kriterien und dann steht da was von Craving und dann steht da was von Kontrollverlust und so. Und du denkst dir so, ich weiß nicht, was das heißt. Ich weiß gar nicht, was heißt denn Kontrolle? Was heißt denn eigentlich Wille? Was heißt denn eigentlich Entscheidung? Was heißt das denn alles? Wie treffe ich denn überhaupt eine Entscheidung? Ich weiß das überhaupt nicht. Und das kann man eben, also das kann man eben rausfinden, indem man mit Leuten darüber spricht, die eben inneres Erleben öffentlich machen können. So, und ja. Jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen. Ihr wollt noch mal
ich finde das alles gut. Ja, aber ich fand das ganz toll, auch die Ausführung, weil ich glaube, dass du das total gut auf den Punkt gebracht hast, was ja sehr also sehr abstrakt ist und sehr, dass es einfach so vielschichtig ist, ne? Und dass es eben nicht nur um Schlagworte geht oder um klare Grenzen, Linien oder was auch immer, sondern dass das ja wirklich mit so vielen anderen Dingen und Themen verknüpft ist oder ja, und auch da die Bewusstseinsebenen und auch die Ebenen der Reflexion und des da Ankommens, sich das einzugestehen, finde ich total spannend, auch dass du ja gerade Mia nochmal ausgeführt hast, diese erste Stufe im Grunde bei den anonymen Alkoholikern, ne? Dieses, die Kapitulation, also dass es da erst im Grunde genommen in dem Moment erst so darum geht, ne? Dass man sich eingesteht, dass man selber keine Kontrolle mehr darüber hat.
Und das, was super wichtig ist, ist, dass die einzige Voraussetzung für eine Mitgliedschaft bei den anonymen Alkoholikern ist es mit dem, der Wunsch, mit dem Trinken aufzuhören. Da muss man noch nicht aufgehört haben. Das heißt, und das finde ich ganz, ganz wichtig. Man kann sich anfangen, damit auseinanderzusetzen, ohne schon aufgehört zu haben oder ohne überhaupt schon den Entschluss gefasst zu haben, oh, ich muss jetzt aber aufhören. Dass man sich mit dem Thema erstmal auseinandersetzt und guckt, was bedeutet das eigentlich für mich? Das kann ja auch heißen, für sich selbst eine Sprache zu finden. Das kann heißen, das für sich selber auszuleuchten. Man kann über Sachen eben sprechen, ohne sofort diesen Entschluss dann anzustellen. Weil das ist ja genau der, an dem man immer wieder gescheitert ist. Das ist ja genau der, den man immer wieder gebrochen hat. Und irgendwann weiß man nicht mehr, wie man sich selber vertrauen kann. Wenn man immer wieder eine Entscheidung trifft, irgendwann dann jeden Tag, irgendwann sogar noch öfter, und die immer wieder bricht, was soll da, wie soll man dann anfangen? Und das umgeht man, indem man erstmal diese Entscheidung nicht trifft, sondern erstmal guckt, wie geht's mir? Und was ist los mit mir? So.
Super, super, dass du das auch nochmal so erwähnt hast. Und dann, aber was war los, Mika, dass du dann vor 2 Jahren gesagt hast, so, jetzt werde ich nüchtern?
Ich war im Urlaub. das hat auf jeden Fall geholfen. Also ich war zu dem Zeitpunkt in einem Job, der mich total ausgebrannt hat und in dem ich sehr unzufrieden war. Und ich habe tatsächlich angefangen mit einem Hörbuch irgendwie. Ich war im Urlaub, diese üblichen Trigger waren nicht da. Also so das war immer mein großes Ding, so von der Arbeit kommen und sich dann noch eine Flasche Wein im Supermarkt holen zum Beispiel. Und sich dann danach ärgern, dass man schon wieder irgendwie eine Flasche Wein im Supermarkt geholt hat und dann denken, naja, dann kann man ja nur die halbe trinken und dann am Ende ist sie doch leer und so. Dieser Kreislauf war so mein Ding und da war es total hilfreich, einfach an einem anderen Ort zu sein, an dem das nicht so ist und es keine E-Mails gibt und so. Und mein damaliger Partner, der hat gar keinen Alkohol getrunken oder trinkt weiterhin keinen Alkohol. Das ist so jemand, dem das immer egal war. Halt Leute, ich habe vorhin als Mia das gesagt, also weirdo gesagt oder so. Also weil die Leute mir auch immer total suspekt waren, ne? Also dass es die wirklich gibt, diese Leute, denen Alkohol egal ist, die den mal trinken und mal nicht, die so denken, ach, so ein Radler, schon ganz schön viel. So, was? Hä? Da fange ich noch nicht mal an, darüber das Alkohol zu nennen. Also so. Auf jeden Fall, das war die Situation. Ich war im Urlaub mit meinem Freund und habe aber schon in den Wochen davor einfach gemerkt, so, mir geht's einfach echt richtig schlecht. Ich habe immer mehr getrunken. Ich habe immer häufiger genau diese Entscheidung getroffen, dann wieder gebrochen und habe dann ein Hörbuch gehört. Darüber, das ist, könnt ihr auch gerne empfehlen, das ist eine amerikanische Autorin, Annie Grace heißt die. Das Buch heißt The Naked Mind auf Englisch und auf Deutsch heißt es einfach nüchtern, glaube ich. Und sie im Grunde ist es so ein bisschen wie, was Alan Carr fürs Rauchen gemacht hat, macht sie so fürs Trinken. Also Alan Carr hat ja ist endlich Nichtraucher geschrieben, mit dem du ja auch aufgehört hast.
was ich bei euch gesagt hatte, ja, genau.
Und damit hat das angefangen, dass ich mich erstmal auseinandersetze. Und dann bin ich total krank geworden und hatte so eine richtig fette Erkältung irgendwie und lag in Griechenland am Pool und habe so vor mich dahin gesiecht und habe mir aber total diese Gehirnwäsche gegeben, dieses, das, was Mia auch gesagt hat, dass man anfängt, darüber nachzudenken, was macht Alkohol eigentlich für mich. Und für mich war es eben wichtig, so einen Rahmen zu haben, in dem ich nicht in meinem Alltag bin, in dem ich mir darüber Gedanken machen kann. Und dann habe ich schon gemerkt, so ich will das jetzt nochmal versuchen mit dem Nüchternwerden, weil ich hatte schon immer mal wieder auch nüchterne Phasen, die auch mal ein paar Monate angehalten haben, die dann immer wieder geendet sind. Aber auch, weil ich mir nie das als ein Problem wirklich eingestanden habe, sondern immer nur so ein, ja, ich mache das jetzt mal und mal gucken, wie es läuft und so. Und immer das den Anspruch hatte, dass es leicht ist, weil wenn es nicht leicht ist, dann heißt es ja, dass ich Alkoholikerin bin und das wollte ich ja nicht sein. Das heißt, der Anspruch war immer, es muss leicht sein. Und das war das erste Mal, dass ich das zugelassen habe, dass es schwer sein kann. Und weil es mir so wichtig war. Und dann hatte ich total Angst, nach Hause zu kommen, weil ich dachte, oh, dann bin ich wieder in meiner Wohnung und was mache ich denn dann? So, dann fange ich bestimmt wieder an, weil das war ja schon so oft so, dass ich irgendwo anders war und dann habe ich eine Zeit lang nicht getrunken und es war gar nicht so schwer. Und dann kam ich zurück in meinen Alltag und dann war ich plötzlich voll schnell wieder drin. Und ich muss immer noch die absoluten Heldinnenfähigkeiten meiner besten Freundin da erwähnen, die in der Zeit, als ich nicht da war, die hat für ein Projekt meine Wohnung genutzt und hat in der Zeit meine komplette Wohnung geputzt und das ganze Altglas weggebracht. Und ich hatte noch was im Schrank versteckt, das hat sie nicht gefunden. Aber hat irgendwie alle Aschenbecher geleert und so. Und ich kam in so eine ganz frische Wohnung rein. Und dann habe ich mich krank schreiben lassen für eine Woche. Und dann, weil ich auch noch ein bisschen krank war, so wie jetzt übrigens auch, deswegen klinge ich so ein bisschen komisch. Und dann habe ich am allerersten Tag, als ich zurück in den Job war, habe ich gekündigt. Ich saß da an diesem Schreibtisch und dachte, ich kann das nicht mehr. Wenn ich das fühlen muss, was hier gerade passiert, wenn ich diesen Job fühlen muss, dann kann ich den nicht machen. Weil entweder ich fange wieder an zu trinken, damit ich den nicht fühlen muss, oder ich kündige. Und dann habe ich eine Kündigung, die ich tatsächlich schon mal irgendwann vorher geschrieben hatte, bloß noch nicht quasi abgegeben hatte, sondern schon mal so für mich selber schon mal geguckt, wie sich das anfühlt, eine Kündigung zu schreiben, habe ich die ausgedruckt und abgegeben und bin in die Arbeitslosigkeit gegangen. So. Und das ist immer noch die beste Entscheidung meines Lebens gewesen. Also das Aufhören mit dem Trinken und diese Kündigung, das waren zwei so wichtige, selbstbestimmte Entscheidungen. Und deswegen muss ich auch immer so ein bisschen lachen, wenn Leute sagen so, ja, das Trinken, das ist so eine, ist ja auch so eine Rebellion so gegen die Verwertungsgesellschaft und so. In meinem Leben war das Trinken eigentlich viel mehr das, was mich in dieser Verwertung gehalten hat. Also in einem Job gehalten hat, in dem es mir einfach nicht gut ging, in dem ich immer weiter funktioniert habe, ohne wirklich auf mich zu achten und mich selber irgendwie kaputt gemacht habe. Wie gesagt, Trinken als Problem war schon angelegt, schon länger. Der Job ist dafür nicht verantwortlich, dass ich getrunken habe, natürlich nicht. Aber so das zu merken, was sind meine eigentlichen Bedürfnisse, wenn das Trinken nicht da ist, wenn das Trinken keine Option mehr ist, was will ich dann? Und das war da, ich will da nicht mehr sein. Das war sehr schön.
Toll, hört sich echt gut an. Also hört sich auch, finde ich auch gut an, genau, dass du dann sagtest so, und jetzt setze ich mein Leben nochmal auf Reset, ne, oder mach jetzt nochmal wirklich dass du das wirklich so dann auch für dich komplett in aller Konsequenz auch umgesetzt hast. Ich meine, da gehört ja auch einiges zu, ne, in die Unsicherheit dann da auch zu gehen und Wahnsinn. Was hat denn bei dir aber auch, Mikoa, dazu geführt, da auch dran zu bleiben?
Also ja, schon das Gefühl, dass ich mein Leben retten muss, weil das auch einfach, das wäre halt sonst wieder schlimmer geworden. So, und ich glaube nicht dran, dass man Leuten wenn man Leuten nur genug Angst macht, dass sie dann schon nüchtern bleiben oder so, das auch nicht. Für mich war es, was war das denn? Also ich habe auch angefangen, darüber zu schreiben. So haben wir uns kennengelernt, Mia und ich. Also ich kam dann sozusagen 2 Jahre nach ihr, war ich dann plötzlich da. Und das war so der Beginn, dass sich so eine Art Szene irgendwie in Deutschland auch entwickelt hat, die auch immer mehr wächst und so. Also ein paar ganz konkrete Sachen. Natürlich ist sich sehr, sehr viel damit beschäftigen. Das mache ich auch über den Podcast, auch immer noch, aber auch so nebenher, eben genau diesen Prozess, das, was ich vorhin mündig werden genannt habe, also diese ganzen Fragen für mich zu beantworten. Also ich lese viel auch darüber, was ist eigentlich Abhängigkeit zum Beispiel oder was passiert im Gehirn, aber auch was sind zum Beispiel, ich rutsche da ganz gerne in solche Recherche mega tiefen Hamsterlöcher, jetzt gerade bin ich irgendwie dabei, so wie hat sich eigentlich die Suchthilfe in Deutschland entwickelt und woher kommen eigentlich unsere Vorstellungen in Bezug auf zum Beispiel Alkoholiker. Was ist das eigentlich für ein Begriff? Weil eben Krankheiten oder Diagnosen, die entstehen ja auch nicht im luftleeren Raum. Die sind ja auch konnotiert. Und eben für mich selber rauszufinden, was hat das auch mit mir gemacht? Was habe ich auch von Deutschland gelernt sozusagen? Von der Gesellschaft, in der ich angefangen habe zu trinken, in der Gesellschaft, in der ich nicht wusste, wie ich darüber sprechen kann, dass ich ein Problem entwickle. Was habe ich von dieser Gesellschaft auch gelernt? So. Ich komme so ein bisschen aus den Kulturwissenschaften, das heißt sozusagen, setze da manchmal meine Nerdbrille auf.
Total spannend, ja. Also du hast es eigentlich zu einer eigenen persönlichen Wissenschaft gemacht für dich, ne? Weil es dich ja auch so betrifft, ne?
Ja, schon so ein bisschen.
Ich muss eine persönliche Anekdote zu dem Thema nochmal loswerden. Und zwar, weil wir ja auch gerade von dem Bild gesprochen haben, des Alkoholabhängigen oder, ne? Der alkoholabhängigen Betroffenen. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, ich glaube, ich war so 13, 14 oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwie habe ich von diesem Film mitbekommen oder habe den gesehen, ich weiß gar nicht wie, warum, in welchem Kontext genau. When a Man Loves a Woman. Kennt ihr den?
Ja.
Ja, genau. Mhm. Ja, klar kennt ihr den wahrscheinlich. Da geht's, um das kurz zu erklären, ich weiß gar nicht, der ist, glaube ich, aus Anfang der 90er oder Ende der 80er, glaube ich, ist der mit Meg Ryan und wie heißt nochmal der andere?
Jetzt kommen dieser heiße Italiener, ich weiß auch nicht.
Ja, dieser heiße Italiener zu dem Zeitpunkt. Ich komme jetzt hier kennen, eigentlich müssen alle kennen. Wahrscheinlich lachen sich jetzt ganz viele kaputt irgendwie hier beim Zuhören. Naja, wie dem auch sei, war eigentlich, glaube ich, ziemlich bekannt damals. Und was ich so interessant fand, war, da war ja Meg Ryan als Familienmutter die Alkoholabhängige die Suchtkranke. Und ich fand es total seltsam, diese Frau, diese Mutter in dieser alkoholkranken Rolle zu sehen. Also ich weiß noch, dass es für mich total, ich habe das irgendwie nicht so übereinbekommen, denn man hat ja immer irgendwie so, ich sag mal, mit Alkoholikern die Männer verbunden oder auch hatte immer so ein ganz klassisches Bild und dann war es da Meg Ryan, die ja relativ zierlich ist und relativ, ich sag mal so, ne, so für was ganz anderes steht. Und auch so mit den Exzessen dann ja auch gezeigt wurde, was einen ja total schockiert hat in dem Moment. Ich glaube, das war ja auch damals ein sehr progressiver Film, wenn man so will. Also ich glaube, so wie die an das Thema herangegangen sind, das hatte ja auch dann wahrscheinlich so mit vielleicht auch den Auftrag, ne, das so ein bisschen zu reformieren, das Bild. Was ich total toll finde, dass das im Grunde in dem Moment ja schon passiert ist. Und da ist ja wahrscheinlich, ihr kennt euch da ja wahrscheinlich viel besser aus in diesem ganzen Bereich, was Film und Literatur oder so Kultur da angeht. Aber fiel mir jetzt gerade nochmal dazu ein, dass einem das dann damals auch schon im Grunde aufgefallen ist, irgendwo unbewusst, ne? Und was unsere Gesellschaft uns da ja immer so vorgelebt hat oder auch nicht, ne, dass da halt nicht drüber gesprochen wurde.
Ja, es war für Frauen ja auch schon immer, also immer schon eigentlich in der Geschichte viel stigmatisierter als für Männer. Männer konnten sich eine Abhängigkeit immer viel besser leisten. Die konnten auch immer viel offener trinken. Also ich habe gerade recherchiert, weil ich über meine Familiengeschichte schreibe, über den sogenannten Kölnisch-Wasser-Alkoholismus, der sich im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts schon entwickelt hat, wo die Frauen halt keinen Zugang zu Alkohol hatten oder das auch stigmatisiert war, dass also Frauen haben halt nicht getrunken so, das haben halt die Männer gemacht. Und deswegen haben die Frauen natürlich nicht getrunken, sondern sie haben stattdessen eben so Duftwasser getrunken, als eben Kölsch Wasser. Und das hat sich dann fortgesetzt nach dem Zweiten Weltkrieg mit so so Arzneimittel, so Tinkturen. Dann gab es irgendwie so Frauengold. Ja, das war so ein, wie, es hatte so 16-17%, wie so ein Likörwein war das. Aber es gab auch schon damals, das hat meine Tante mir neulich erzählt, Klosterfrau Melissengeist. Mhm.
Ja, das muss ich sagen, weiß ich auch noch. Ja.
Das und da hat meine Tante mir nämlich erzählt, dass meine Urgroßmutter, die hatte immer so ein Fläschchen davon in ihrer Kittelschürzentasche und hat das so als Arznei sich reingezogen, so mit so auf so ein Zuckerstückchen. Und dann habe ich das mal auch in dem Zuge jetzt recherchiert und habe gesehen, das hat 80%, ne?
Das ist echt heftig.
Das ist wie Strohrum. Also das ist so ungefähr der hochprozentigste Alkohol, den man so kriegt. Und das war ganz weit verbreitet. Also meine Tante meinte, das war ganz normal, dass die Frauen sich da so diese sogenannten Arzneimittelchen da eben reingezogen haben. Ja,
da gab es auch so Ketten, ja, ne? So Werbeketten wie Frauengold, habt ihr davon auch gehört. So hieß es, glaube ich, vorher.
Genau. Frauengold. Ja. Mhm. Ja, das war das Populärste. Das wurde auch am aggressivsten vermarktet. Auch direkt an Frauen. Richtig. Es sollte, also es wurde
Lebensfreude.
Lebensfreude, genau. Also es sollte gegen alle möglichen Probleme helfen, auch so, denn du erträgst deinen Mann nicht, du bist schnell emotional, das ist nicht gut. Oder auch gegen Menstruationsbeschwerden sollte es auch helfen. Also
diese
gegen alle möglichen
Probleme, die Frauen so haben, ne? Zu viele Gefühle, Menstruation und finden ihren Mann doof und sind halt insgesamt unbequem. So dann, also Frauen ruhig zu stellen, hat durchaus eine lange Geschichte.
Ja. Darf ich da mal fragen, was das bei euch war, also welcher Alkohol und vor allem, was ihr auch so vielleicht wahrnehmt, ne? Ihr seid ja da jetzt, glaube ich, auch in der Community dann wahrscheinlich gut vernetzt, was vor allem häufig zu einem Alkoholismus geführt hat, kann man das irgendwie sagen?
Ein spezieller Drink, ich glaube, dass tatsächlich, also jetzt gesellschaftlich in einer bestimmten Schicht, also in dem, ich sag mal, unter AkademikerInnen natürlich das Wein kennen und inzwischen vielleicht auch noch so, das eher bei Typen dann so das Craft-Beer-Ding, ne? So, aber in Bezug auf Wein, auch Whisky. Es gibt Getränke, die kann man zu Hobbys machen.
Gin ist gerade ein Riesenthema in Berlin. Ja. Riesig. Gin.
Genau. Stimmt, und das kann man zu einer eigenen Wissenschaft hochpushen. Und ich meine, ich habe auch in einem Weinladen gearbeitet. So, ich kannte mich auch mal mit Wein aus. Es ist alles Wissen, das furchtbar langweilig ist, wenn man nicht mehr trinkt. Und das, aber wenn man trinkt, natürlich ganz wichtige Funktionen hat, weil du das natürlich als Kultur verkaufen kannst, was du da machst. Und eine Weinprobe natürlich nicht einfach nur stumpfe Sauferei ist, wo man irgendwie Nervengift in sich reinkippt, sondern eben, da gibt's dann noch Aromen und dann kann man noch über Bordeaux reden oder so über den letzten Urlaub, wo man irgendwie kistenweise sich das Zeug mitgenommen hat. Also das sind sozusagen ja Getränke, die aufgrund von einer bestimmten Konnotation und einem bestimmten Setting, in dem sie konsumiert werden, also zum Beispiel in irgendwelchen italienischen Feinkostgeschäften aus einem schönen großen Glas und eine Flasche, die, naja, ich sag mal, mehr als 8 Euro kostet oder so, das ist dann plötzlich Kultur irgendwie. So, aber und dahinter kann man, hinter dieser Kultur kann man sich halt sehr gut, sehr lange verstecken. Und das tun natürlich auch viele. Und ich glaube, also für mich war es dann irgendwann Weißwein. Das ist, glaube ich, sowieso so ein Drink, wenn man nicht mehr so viel, der geht gut runter. Ich habe viel Weißwein einfach irgendwann getrunken. Aber ich habe auch Bier getrunken. Also ich habe selten hartes Zeug getrunken, tatsächlich. Also sehr selten. Ich weiß nicht, Mia, wie ist es bei dir?
Rotwein, ich habe sehr viel Rotwein getrunken. Also das, aber auch genau wie du, ne? Also alles, was halt so gerade da stand. Also in der Bar habe ich natürlich auch Gin Tonic getrunken oder so, oder im Sommer ein kühles Bier und so. Was halt, also es ist ja alles irgendwie konnotiert, so dass es zu jeder Situation passt. Da gibt's ja, es gibt, stimmt, der Markt ist ja, sag ich mal, gesättigt.
So. Ja. Und es ist sozusagen, genau, du hast auf jeden Fall, du hast für jede Situation gibt's einen Drink. Für fast jede Situation gibt's einen Drink. Und es ist auch aber die einzige Droge, für die du dich rechtfertigen musst, wenn du sie nicht nimmst. Bei keiner anderen Droge wäre das so, dass man sagt, so wie nicht mal zum Essen oder wie bist du schwanger oder also musst irgendwie, wenn du keinen Alkohol trinkst, musst du immer einen triftigen Grund anbringen. Was für ganz viele Leute natürlich gerade am Beginn der Nüchternheit auch zu Reibungspunkten auch führt oder zu ganz viel Unsicherheit auch führt, weil sie irgendwie Angst davor haben, dann darauf angesprochen zu werden. Warum trinkst denn du nicht? Wie? Und nicht mal ein bisschen und so. Und hä, mach doch. Und also zum Trinken gedrängt zu werden, ist auch so ein Klassiker. Kommt in den besten Gesellschaften vor.
Definitiv, erlebt man ja immer wieder. Also ich weiß auch noch, in meinen zwei Schwangerschaften, da wurde ich da auch wieder immer wieder drauf angesprochen. Aber vor allem, ich meine, auch in den Identitäten, die ihr ablegen müsst, müssten es ja auch oder muss es ja genauso auch euer Umfeld tun, ne? Und ich glaube, das ist ja auch der springende Punkt, ne? Also ich glaube, man kommt wahrscheinlich gar nicht drum rum, das nähere Umfeld wahrscheinlich auch einzuweihen, oder? Wie war es bei dir, Mika? Bist du da auch offen mit umgegangen?
Ja, also ich habe ja mein Trinken auch auf eine Art und Weise versteckt, dass ich erstmal meinem Umfeld überhaupt erklären musste, dass es überhaupt ein Problem war. Das ist natürlich also auch in gewisser Weise eine privilegierte Situation. Also, dass es eben noch nicht so schlimm war, dass es so eben noch nicht so auffällig war nach außen hin. Das aber nicht nur daran lag, dass ich jetzt irgendwie besonders wenig getrunken hätte oder so eine besonders willensstarke Alkoholikerin wäre oder so, sondern ich einfach auch gut gelogen habe. Es in allererster Linie mich selbst natürlich belogen habe. Aber ich habe das ziemlich schnell dann angefangen auch zu sagen, weil ich das würde ich auch jeder Person empfehlen, also zumindest ein paar Leute zu finden, denen man da vertrauen kann und denen das zu erzählen, weil es natürlich auch ein Stück weit Accountability herstellt, ne? Das ist einfach, je mehr Menschen davon wissen, desto mehr Türen zurück ins alte Leben gehen eben zu oder sind zumindest nicht mehr so leicht wieder zu öffnen. Und wenn man aufhört, dann ist es halt total wichtig, nach und nach diese Türen zuzumachen. Und da helfen eben zum Beispiel Selbsthilfemeetings, mit anderen darüber zu reden, aber eben auch Leute ganz konkret im Umfeld. Wenn ich jetzt, also es wissen eigentlich alle bei mir, also ich habe einen Podcast dazu, das muss man jetzt vielleicht nicht machen, so, aber wenn ich jetzt wieder anfangen würde, so, da müsste ich mich schon erstmal erklären. Und das hätte, also nicht nur erklären, das hätte auf jeden Fall massive Konsequenzen für sowohl mein Leben als auch für mein komplettes Umfeld, da hätte ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Und das ist natürlich der Punkt, an dem man irgendwann kommen will, an dem das wieder anfangen mehr Arbeit und mehr Nervigkeit und mehr Stress ist, als einfach nicht zu trinken.
So. Aber ich muss jetzt mal einmal eine Frage stellen, ja. Genau, die ist jetzt vielleicht ein bisschen persönlich auch an der Stelle und das ist vielleicht jetzt auch gerade total kontraproduktiv, aber gibt es den Moment auch mal in eurem Leben, jetzt in diesem nüchternen Leben, wo ihr den Alkohol wieder vermisst oder wo ihr an Momente kommt, wo ihr denkt, oh Mann, jetzt ist ein Moment, nee? Genau, also würde mich sehr interessieren, einfach wie geht ihr dann damit um, wenn ihr den habt oder habt ihr den überhaupt, ne?
Nee, ich habe das nicht. Ich habe das wirklich nicht. Ich hatte ein, zwei Mal so körperliche Sehnsucht danach. Also hauptsächlich dann, wenn es in meiner Nähe war, wenn ich es gerochen habe, wenn ich in so Situationen gegangen bin, weil ich bin von Anfang an in Bars gegangen und habe mein Leben so weitergeführt wie vorher, was ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen würde, aber das habe ich halt gemacht. Und dann war ich damit konfrontiert und dann hatte ich von Zeit zu Zeit so Erinnerungsgefühle, also so Flashbacks. Ich wusste halt, wie sich das anfühlt, wenn ich das jetzt trinke, wie das riecht, wie das schmeckt und so. Aber vermisst habe ich das nie. Also ich habe es wirklich kein einziges Mal vermisst. Ich habe nie gedacht so, oh, wie toll. Da war der Schleier, also der Schleier war bei mir relativ schnell runter, weil ich halt auch mich so sehr damit beschäftigt habe. Und das ist wirklich so, ich habe das so empfunden wie die rote und die blaue Pille. Also so ein Aha-Moment, so, oh mein Gott, das ist diese Lüge, diese riesige Lüge über Trinken, über Alkohol und über die damit verbundenen tollen Gefühle von Gemeinschaft und Liebe und so, das ist alles Bullshit so. Und ich hatte das Gefühl, ich habe das einmal verstanden und danach hatte ich keinen Bock mehr damit zu machen. So, und da ist, also, das ist jetzt 4 Jahre, so ein bisschen über 4 Jahre und ich hab's nie vermisst.
Toll. Bei mir ist es ein kleines bisschen anders. Also ich habe es auch vermisst, wenn man mich jetzt vor die Wahl stellen würde, würdest du gerne wieder auch normal, also ne, wenn man das, was ich früher so unbedingt wollte, dieses normal zu trinken, wenn man jetzt eine Fee kommen würde und mir den Wunsch geben würde, möchtest du ohne Alkohol leben oder möchtest du normal trinken können wie alle anderen? So, ich will ohne Alkohol leben. So, es ist eine, also es ist einfach, es ist so viel besser. Ich kann es wirklich jedem nur empfehlen. Das ist aber auch natürlich ein Bild, was viele Menschen haben von der Nüchternheit. Es ist ja auch dieses Alkoholiker in Anführungsstrichen dürfen in Anführungsstrichen nie wieder trinken. So. Und es ist irgendwann, hört dieses Bedürfnis auf. Also zumindest bei mir hat auch das Bedürfnis irgendwann aufgehört. Es gab gerade in der ersten Phase aber schon so, also naja, man könnte es jetzt Suchtdruck nennen, halt dieses, oh, ich will jetzt aber, warum, ich will jetzt, Mann. Und das, was mir geholfen hat in solchen Situationen, war die Frage, möchte ich trinken oder möchte ich ein Gefühl beenden? Und ganz oft ist, oder eigentlich immer, weil ich getrunken habe, auch um mit Emotionen besser klarzukommen, ja. mit Emotionen klarzukommen und das irgendwie, die irgendwie zu verstoffwechseln, ist das eben für mich ein Trigger gewesen ganz lange. Ist es nicht mehr, weil ich es neu belegt habe, aber wütend zum Beispiel zu sein oder gestresst zu sein oder so. Und dann ging es eigentlich immer darum, in solchen Momenten mich zu fragen, was will ich eigentlich gerade? Und so nach und nach programmiert man sich eben um oder habe ich mich eben umprogrammiert. Und dann irgendwann kommen diese Gedanken auch nicht mehr wirklich auf, dass man sich so denkt, so, oh, ich wünschte und irgendwie auch nur ein Glas oder so. Weil man ja auch weiß, was dafür auch auf dem Spiel steht. Also, und das ist ja jegliche Romantisierung ist damit halt ganz schnell weg, wenn man sich vorstellt, was das dann für einen bedeuten könnte.
Mhm. Ja. Ja, total, macht total Sinn. Und ist ja dann eigentlich auch ein schöner Ausblick, ne? Aber ich finde es auch wichtig, das vielleicht mal transparent zu beschreiben, ne? Dass vielleicht solche Momente halt auch doch nochmal stattfinden können, ne? Und wie ist es denn jetzt? Jetzt habt ihr ja wahrscheinlich aber trotzdem Leute bei euch im Umfeld, die ja auch noch Alkohol konsumieren, ne? Oder wie geht ihr denn damit um? Also sagt ihr zu dem, also kann man das dann auch sagen, entwickelt sich dann so eine Art, wie soll ich das sagen, so eine totale Abneigung und Verteufelung zum Alkohol? Oder habt ihr damit eine gute Toleranz? Könnt ihr damit gut umgehen auch? Und ne, dass quasi dieser Alkohol weiterhin so existiert in der Form, den man ja, was man ja so kennt?
Ich finde, man stumpft dagegen ab. Also am Anfang in der frühen Nüchternheit, ich habe da gestern lustigerweise noch drüber geredet mit drei nüchternen Freundinnen in ganz unterschiedlichen Stadien ihrer Nüchternheit. Und die eine, die ist ganz frisch nüchtern, also so ein paar Wochen, die ist wirklich so ganz, ach, cool, wie so ein Küken, gerade erst geschlüpft, so voller, völlig shaky und so, oh mein Gott, what's happening? Und die sieht das natürlich überall. Also die sieht natürlich nichts anderes, ne? Die sieht nur trinkende Leute und Leute, die ein Problem haben. Alle haben ein Problem natürlich am Anfang. So alle anderen, die sind alle in denial und es ist total crazy. Und man wird auch dauernd darauf angesprochen. Am Anfang, also das hatten wir auch alle so gemeinsam, weil man selber das so sehr ausstrahlt, das Thema. Weil man halt auf eine Art und Weise sagt, nein, ich trinke nicht. Dass man auch darauf angesprochen wird, warum man nicht trinkt, so. Und man denkt dann, oh Gott, die ganze Welt, das dreht sich immer nur um Alkohol. Aber es ist eigentlich sehr viel auch man selbst. Und das wird einfach milder. Also ich habe das nicht mehr. Ich bin in Umfeldern, wo Leute normal trinken und ich sehe das kaum noch. Und ich bin nicht mehr umgeben von Abhängigen. Also das kann ich nicht ertragen. Wenn jemand abhängig ist, dann bin ich da ungern dabei und guck mir das an. Aber wenn Leute wirklich ein unproblematisches, egales Verhältnis dazu haben, dann ist mir das auch mittlerweile wirklich Wumpe. Und das erkennt man meiner Meinung nach erkennt man das innerhalb von 3 Sekunden. Ob jemand
ja.
Auf jeden Fall.
Das, was ich total.
Sechster Sinn.
Also, was ich total weird finde, ist, also es macht mir auch nichts aus, wenn Leute in meiner Gegenwart trinken so. Was ich ganz interessant finde, sind so Gruppengefüge, wo man jetzt vielleicht auch nicht alle super gut kennt, irgendwie, was weiß ich, ein Grillen oder so. Und dann die Witze über Alkohol. Das ist total interessant zu erleben, weil das natürlich als die haben ja eine soziale Funktion. Dieses, irgendwie so viel getrunken, gestern so verkatert gewesen, jetzt trinke ich noch ein Bier oder so. Das ist natürlich irgendwie witziger erzählt, aber So, das ist so der Inhalt. Und die haben
die
ja eine.
Kennen das alle, klar.
Ne, ja. Die haben eine soziale Funktion der Rückversicherung. Die funktionieren nur, wenn alle anderen mitlachen. Und eigentlich, wenn jemand zum Beispiel erst dann verkatert war oder eine Saufgeschichte erzählt, wo er neben dem Klo eingeschlafen ist oder so, wenn dann eine Person daneben steht und sagt, oh, das klingt nicht gut. Möchtest du darüber reden? Also würde ich nicht machen, so, weil das nicht die Situation ist und wenn man natürlich auch irgendwie weiß, wie das ist, ja, also man will da auch niemanden losstellen, bla bla bla. So, würde ich auf jeden Fall nicht machen. Aber es ist interessant zu merken, wie sehr diese Witze einfach ihre Funktion verlieren. Und dann ist es manchmal schwierig in einer Situation, weil ich dann nicht weiß, was mache ich denn jetzt? Ich kann nicht einfach mitlachen, weil ich find's nicht witzig. Ich find's nicht mal scheiße oder so. Ich find's einfach nur nicht witzig. Und ich habe das Gefühl, ich laufe sozusagen als nüchterne Person, so als das personifizierte schlechte Gewissen da so durch die Gegend. Und das ist eher das, was nervt, was dann natürlich in Zirkeln, wo problematisch getrunken wird, dann das Gefühl, dass andere auf mich projizieren. Es ist weniger, dass mich deren Trinken stört, ist, dass ich die störe mit meinem Nicht-Trinken. So, das viel mehr.
Ja, interessant, stimmt. Gut, dass du es auch nochmal angesprochen hast. Aber Mia, das hat mich jetzt echt neugierig gemacht. Was würdest du denn sagen? Was sind die Faktoren, die dich in 3 Sekunden dazu bringen, das irgendwie zu erkennen?
Nein, ich weiß, dass das natürlich jetzt die Superpower wäre, ne? Die alle gerne hätten. Wer ist es?
Du bräuchtest keinen Test mehr, ne?
Ja, genau,
du bräuchtest keinen Test mehr. Komm hier.
Ja, du könntest eine Diagnose von 5 Minuten für 500 Euro verkaufen. Nee, das ist, also, ich meine, das ist natürlich auch jetzt einfach Spekulation. Vielleicht erkenne ich dir auch nicht bei 100% der Leute.
Aber das ist wahrscheinlich eine persönliche Intuition, ne?
Na klar. Du hast, es gibt ja nonverbale Kommunikation, macht ja irgendwie, keine Ahnung, 70-80% der Kommunikation aus. Und wenn jemand auf einer Party, wie der registriert, dass du nicht trinkst, die Art und Weise, wie der registriert, dass du nicht trinkst und die Art und Weise, wie er vielleicht nachfragt, warum du nicht trinkst, gibt ja Aufschluss darüber. Oder dass er überhaupt nachfragt. Ich meine, es gibt eben auch die meisten Leute, die ein unstressiges Verhältnis damit haben, die registrieren das einfach schon mal gar nicht so. Du sagst, nein, ich trinke nicht. Und es fällt einem normalen Trinker nicht auf, weil der auch oft nicht trinkt und das für den normal ist zu sagen, nein, ich trinke nicht oder so. Mhm. Und jemand, der damit aber ein angespanntes Verhältnis hat und sich ständig rückversichern muss, der wird sich zu dir hingezogen fühlen auf eine Art oder auffällig abgestoßen. Aber meistens eher so hingezogen und der wird dir dann eher so erzählen, so, ah ja, guck mal, du trinkst nicht, warum denn nicht? Hast du ein Problem? Und dir dann auch, das passiert auch relativ häufig, dir dann ungefragt erzählen, wie viel oder wenig er trinkt. Also dann sozusagen die Beichte abzulegen. Zu sagen, ja, bei mir ist das ja so, ich trinke ja auch nur am Wochenende. Und bei mir ist es ja so, auch nicht niemals allein und so. Und hier diese Wein und keine Ahnung. Und der erzählt dir dann halt diese ganzen Sachen, die niemand wissen muss. Und da weißt du, ja, also da geht auf jeden Fall im Hintergrund einiges ab, so was er sich so denkt. Ne? Also das ist so ein... Ja, Mika, bitte.
Nee, ich bin immer so aufgeregt, weil gut, dass wir einen Podcast haben. das ist so ein bisschen ja das Problem, ne? Wenn du jemanden fragst, sag mal, bist du Alkoholiker? Und die Person sagt, nee, dann würde man ja sagen, ja, das ist genau das, was ein Alkoholiker sagen würde. So, funktioniert nicht. Relativ sicheres Zeichen ist jemand, der einem ungefragt erzählt, dass er kein Alkoholiker ist. Also, ne, dieses, ich gehe noch mal zum Kiosk. Ich sehe nicht, dass ich ein Alkoholiker bin, ne? Aber so. Und genau dasselbe sind eben diese Fragen, die Mia gerade gesagt hat, dieses ungefragt Beichte ablegen. Das, was Mia auch erzählt hat von dem, ne, man erzählt der Kassiererin im Supermarkt, dass man heute Abend noch eine Party vorhat oder so. Also ungefragt Besuch erfinden, weil man das Gefühl hat, man muss sich für seinen Einkauf rechtfertigen oder solche Sachen. Das sind so Zeichen, ohne dass man, genau, weil es sind Zeichen dafür, dass da vielleicht ein Problem ist, weil es eben ohne eine äußere Not passiert, sondern aus einer inneren Not heraus. Und genau, das wären so Symptome.
Ja, interessant, wirklich. Ich würde so ein bisschen jetzt den Bogen nochmal schließen wollen und finde auch nochmal ganz spannend festzuhalten. Ich glaube, ich habe das jetzt richtig rausgehört. Ihr habt beide im Grunde auch ohne professionelle Hilfe aufgehört zu trinken, oder?
Das kann man so sagen, ja.
Genau, wie würdest du, oder Mika oder auch Mia, ne, wie würdet ihr sagen, was hat euch vor allem geholfen, ich meine, ihr habt es jetzt natürlich schon gesagt, das ist, haben wir ja auch schon festgestellt, ne? Vor allem, glaube ich, auch ein Thema des Mindsets, ne? Ein Thema der Einstellung, dass sich selbst zu beschäftigen, die innere Auseinandersetzung, das Leben zu hinterfragen. Ich glaube, ne? Also das kann man jetzt nicht so kompakt beantworten, aber wenn wir jetzt mal nur auf Angebote schauen, die es so gibt in der Gesellschaft, um davon loszukommen, wie steht ihr denn dazu? Was würdet ihr denn empfehlen?
Alles ausprobieren. Mhm. Ja. Also das, ich glaube, Nüchternheit zu seinem Fulltime-Job zu machen, soweit möglich, ne, ist eine gute Idee, und alles ausprobieren. Jede Gruppe, die man findet, auch wenn sie irgendwie obskur klingt, Therapeuten suchen, auch viele angucken, viele Erstgespräche machen, irgendwie, keine Ahnung, es gibt ja auch Online-Coachings mittlerweile, sich Bücher durchlesen, also alles einfach gucken, weil irgendwas greift. Also irgendwas spricht dann deine Sprache, oder du findest eine Person, die einen Zugang zu dir hat, oder eine Gruppe, die die Art von Energie hat, die du magst. Wenn man was sucht, dann findet man irgendwann was. Man muss vielleicht ein bisschen suchen, vielleicht findet man auch manche Sachen dann doof. Aber einfach so viel wie möglich ausprobieren. Mhm. Weil dieser Prozess des Rausfindens, was gut für einen ist, ist schon auch Arbeit an diesem Thema einfach. So. Und da kann man keine Fehler machen. Wenn man sich damit beschäftigt, egal in welche Richtung man geht, ist erstmal gut.
Okay. Was sagst du, Mika?
Ich sehe es genauso. Ich glaube, was ich betonen würde, was ich jetzt auch gemerkt habe, ich habe erst vor kurzem angefangen, in Selbsthilfe-Meetings zu gehen, weil ich Lust hatte, meine Nüchternheit noch auf mehr Beine zu stellen und auch noch mehr Community mir reinzuholen. Ich würde sagen, sprechen, immer drüber sprechen. Also dieses, und das ist was in Selbsthilfegruppen, ja, das ist ja quasi das Konzept, ist auch eine Zeit lang einfach auch 10 Minuten am Stück einfach zu reden, ohne jetzt einen bestimmten Punkt zu machen, ohne was beweisen zu müssen, einfach nur irgendwie über das, was einen beschäftigt, zu sprechen, weil das baut diese Verbindung, die man verloren hat, weil man so viel getrunken hat, dass dieses Trinken zersetzt einem das Gefühl für einen, für dich selbst so. Und wie man aber diese Verbindung wieder aufbaut, ist eben in den Austausch zu gehen und einfach zu reden darüber. Und das muss noch überhaupt nicht bedeuten, dass man dann weiß, was dann das Richtige ist oder dass man sich entschieden hat, mit dem Trinken aufzuhören, sondern es geht einfach nur erstmal darum, diese Verbindung aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, dass dieses, weil eben genau dieses Monster aus der Peripherie eben genau mit Reden darüber überhaupt erst sichtbar wird. Und das ist, letztendlich ist es egal, wo man das macht. Ich würde, das kann man auch mit Freundinnen machen. Ich würde allerdings sagen, wenn man ein Problem hat, dann kann das eben fürs Umfeld auch belastend sein. Also ich würde jetzt im Nachhinein zum Beispiel sagen, ich hätte früher anfangen sollen, in Gruppen zu gehen, dort darüber zu reden. Und es wäre vielleicht, ich hätte vielleicht mein Umfeld in der Hinsicht mit der Thematik auch ein kleines bisschen schonen können. Ist einfach nur so ein Gefühl. Aber dass man, also klar kann man eben, genau, mit Freunden, mit Familie und so weiter, ist auch wichtig, dass die auch Bescheid wissen, was bei einem los ist und so, aber ja, sich halt diese Kontexte zu suchen, in denen das geht. Ich glaube, das ist immer ein guter Schritt. Und natürlich den Soda Club Podcast hören.
Oh ja, super,
ganz klar. 5 Sterne ganz auf Apple Podcast.
auf jeden Fall.
Ja.
Wir werden euch auf jeden Fall natürlich auch in die Shownotes mitpacken.
Ja. Auch schön, dass es euch gibt.
Auf jeden Fall. Cordi, du noch Abschlussworte, vor allem als Psychotherapeut, der ja hier in der Gruppe eigentlich der Fachexperte ist, denn man muss ja ganz klar sagen, dass Alkoholismus oder ne, Alkohol ist, also Abhängigkeit von Alkohol ist ja eine Erkrankung ja auch und zählt ja eigentlich damit zu dir, ne, in die Psychotherapie. Cordi. Jetzt haben wir die Mika und die Mia halt so viel zu Wort kommen lassen.
Ja, sehr gut. Nee, super, auf jeden Fall. Das war der Schwerpunkt.
Genau, aber was würdest du noch irgendwie ergänzen wollen auch?
Ach so, ja, im Grunde genommen, dass es eine Erkrankung ist, die man ernst nehmen sollte, nicht auf eine leichte Schulter nehmen. Ich finde, die Geschichten sind sehr bewegend. Die wurden jetzt gerade hier unheimlich toll auch vorgetragen. Du hast auch super gut hier durchmoderiert. Deswegen, also, dass man auch mal so hören kann, okay, es ist so etwas, das ist nicht sofort so schwarz-weiß, das einem vors Gesicht haut, sondern es ist was Schleichendes. Es ist vor allen Dingen etwas, was sozial total leider nach wie vor auch in jedem Film, Serie, wo auch immer, als total sehr gesellschaftlich akzeptiert angenommen wird. Und von daher auch eigentlich nicht wegzudenken ist, zumindest derzeit, auch nicht mit dieser Brisanz, die dahinter steckt und was da alles dranhängt. Und von daher, also würde ich auch jedem Hörer, der jetzt vielleicht denkt, Mensch, könnte das mein Thema sein, auf jeden Fall würde ich empfehlen, hört bitte in den Podcast rein von den beiden Mädels hier. Auf jeden Fall bitte. Und wir haben hier in den Shownotes, ist das ja wie gesagt verlinkt. Und bitte im Zweifel, wenn man unsicher ist, könnte ich schon eventuell auch dazu zählen. Nehmt eure Gefühle, Gedanken dazu ernst, ne? Das haben wir jetzt auch von euch ja als Werbung mehrfach gehört und dann lieber einmal mehr als einmal zu wenig beraten lassen, weil es ist jederzeit möglich, wirklich einzusteigen aus dem Aussteigen, so formuliert. Und es ist nicht so, dass man sagen sollte, okay, das werde ich nie schaffen oder ne, so, das ist Quatsch mit Soße. Da haben wir zwei Beispiele hier auf jeden Fall mindestens und das kann ich auch nur bestätigen. Also es ist nie zu spät und es lohnt sich auf jeden Fall.
Ja, und wer auch noch mal ein bisschen mehr die Abgrenzung hören will zwischen den Angeboten, die es so gibt auf dem Markt, also bezüglich Psychotherapie und auch Coaching, also zu Coaching zählt das eigentlich natürlich nicht, das Gebiet, aber ich sag mal, es gibt da ja auch mittlerweile private Angebote. Darüber unterhalten wir uns ja in eurem Podcast nochmal, ne, bei genau. Euch. Wir sind ja, ich glaube, so viel dürfen wir verraten, in ein paar Wochen auch bei euch zu Gast.
Ja.
Und da geht's nämlich nochmal genau um dieses Thema, also an wen wendet man sich oder was sind da kommt der Cord vor allem auch nochmal sehr viel, viel mehr zu Wort.
Ja, genau. Also gut.
Zu dem Thema. Genau.
Ja, schön, dass ihr so offen wart, so ehrlich wart und damit vielleicht auch Inspirationsquelle für andere, ne, die draußen jetzt auch mitgehört haben und gesagt, sich denken, Mensch, vielleicht ist es echt wert, auch mal an den Tellerrand zu schauen.
Das wäre schön, ja.
Das wäre schön. Ja.
Nicht an die Nase zu backen, an die eigene.
Ja, aber wirklich, genau, gut, dass ihr da wart. Ich glaube, das hat wahrscheinlich auch sehr vielen geholfen und vor allem habt ihr, glaube ich, auch wirklich Einblicke geliefert und in eurem Podcast ja, wie gesagt, nochmal umso mehr wahrscheinlich. Deswegen können wir das echt nur ans Herz legen. Aber ich finde, ihr habt nochmal wirklich sehr viele Dinge auch, glaube ich, hier erwähnt, die vielleicht so auf den ersten Blick nicht immer direkt klar sind. Deswegen vielen, vielen herzlichen Dank für eure persönlichen Einblicke und dass ihr bei uns wart und für eure Zeit.
Danke euch für die alles Einladung. Ja,
weiterhin viel Erfolg.
Ja, weiterhin alles Liebe für euch und ja, ich stoße auf euch an mit Wasser hier.
Prost. Ja. Dankeschön.
Okay,
alles Gute.
Ja, und ne? Auch an euch da draußen. Ne? Bis ganz bald, ihr Lieben. Tschüss.
Ja, tschüss.
Das war Psycho trifft Coach, der Podcast, der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und bewegen.
Solltet ihr etwas auf dem Herzen haben, ein Thema oder Fachgebiet beisteuern oder einfach euer konstruktives Feedback zum Podcast loswerden wollen, immer her damit. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, YouTube, Twitter und Co. oder unter psychotriffcoach.de. Dort bekommt ihr auch immer alle aktuellen bzw. weiterführenden Informationen zu unseren Folgen und Gästen.
Wir danken euch von ganzem Herzen für euer Ohr und freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes mit ein paar lieben Sternen bewertet, über die sozialen Netzwerke teilt oder einfach mit Freunden und Bekannten darüber sprecht.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Wir freuen uns drauf.
Yeah.